Hier ist der Podcast von Wunderwerke. Den Herzschlag der Welt hörbar machen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wunderwerke Skyped. Üblicherweise rufe ich über Skype oder über Zoom einen Gesprächsgast an und unterhalte mich eine halbe oder eine Dreiviertelstunde mit ihm. Heute ist mein Gast, mit dem ich reden möchte, live und direkt vor mir in meinem kleinen Küchenstudio vor Ort. Und ich freue mich, dass er da ist, Johannes Heun aus Essen. Hallo.
Hallo, schön hier zu sein.
Johannes, du bist bei mir zu Gast. Wir kennen uns schon lange. Wir sind befreundet und du wirkst als Pfarrer in Essen. Gib uns mal so 2, 3 Stichworte zu deinen Tätigkeiten, die du als Pfarrer ausübst.
2, 3 Stichworte. Du weißt ja, Pfarrern fällt es immer schwer, sich kurz zu fassen. Ja, ich bin in einer Kirchengemeinde in Essen-Steele und sogar noch in einer zweiten Kirchengemeinde in Essen-Rüttenscheid tätig. Aber Steele, da ist mein Hauptstandbein. Was ich da mache, ist zum Beispiel im Moment, während wir hier gerade aufnehmen, bin ich in Gedanken sehr viel bei der Konfirmandenarbeit. Wir haben gerade einen Konfikurs konfirmiert und der nächste beginnt nächste Woche. Mhm. Ich bin auch Vorsitzender des Presbyteriums, also des Leitungskreises unserer Gemeinde. Da bereiten wir gerade einen Klausurtag vor. Das beschäftigt mich sehr. Ja, was mache ich sonst noch? Ich mache gerne Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin zum Beispiel gerade dabei, für meine Zweitgemeinde Rüttenscheid dafür zu sorgen, dass sie eine neue Website kriegen.
Also wenn ich in der Kneipe zusammenstehe mit den Menschen, die ich dort kenne, und das Gespräch kommt auf Kirche und auf Pfarrer oder auch Pfarrerinnen, dann fallen eigentlich immer so Schlagworte wie Bibel, altes Buch, Gesangsbuch mit alten Liedern, Orgel und ein Pfarrer in einem schwarzen Gewand. Was würdest du daraufhin entgegnen? Das ist natürlich eine Aufzählung, die ist mit Vorurteilen bespickt.
Ne? Ja, was würde ich darauf entgegnen? Ich weiß gar nicht, ob ich was entgegnen würde. Doch, es gibt einen Punkt, da habe ich gerade spontan gedacht, ich würde vielleicht was entgegnen. Das Gesangbuch, ist so ein Buch, wo ich mich tatsächlich im Moment frage, brauchen wir das noch? Es wird in der evangelischen Kirche ein neues Gesangbuch geben in vielen Jahren. Das ist immer ein sehr langer Prozess. Und die evangelische Kirche in Deutschland hatte jetzt dann vor ein paar Monaten so eine Kampagne gestartet. Was sind die Top-Lieder? Welche Lieder müssen unbedingt da drin sein? Und ich wurde gefragt, welches Lied muss denn unbedingt da drin sein? Und ich merkte, bevor ich jetzt die Frage beantworte, würde ich lieber zurückfragen, brauchen wir dieses Buch denn noch?
Aber dabei bist du ja selber auch Musiker.
Ja, dabei bin ich selber auch Musiker und es gibt ganz wunderbare Lieder und Texte im Gesangbuch. Mir geht es da mehr so um das Medium Buch, wo ich jetzt gemerkt habe, man braucht ja zum Singen nicht unbedingt ein Buch. Oder, bei der Bibel würde ich das ganz anders sehen. Die habe ich auch gerne als gedrucktes Buch. Aber merke auch, das findet natürlich alles, also Texte finden auch digital Leserinnen zum Beispiel. Und unsere Kirche ist natürlich sehr stark von dieser Buchkultur geprägt und deswegen mussten es natürlich auch ein neues Gesangbuch geben. Aber mir würde auch eine Datenbank reichen, ne? Wo ich dann Lieder und Texte jeweils abrufen kann, um sie, weiß ich nicht, irgendwo an die Wand zu projizieren oder in Gottesdienst Blättchen zu drucken, wie wir sie irgendwie von jeder Hochzeit kennen würden.
Meine Idee für dieses Gespräch ist, dass wir ein bisschen mit dir auf Reise gehen. Wie du wurdest, was du bist, also heute Pfarrer in Essen an der evangelischen Kirchengemeinde Königsstehle in Essen-Steele. Mich würde interessieren, nochmal ein bisschen zurückzugehen und ein bisschen reinzuschauen, wie bei dir die Entscheidung gefallen ist, dass du Pfarrer wirst. Manch ein Geistlicher erzählt da auch von einem Berufungserlebnis oder von einer geistlichen Vision oder was weiß ich. Das alles würde mich interessieren. Aber lass uns noch ganz kurz in der Gegenwart bleiben. Zu dir gehört eine Frau, zwei Kinder. Was macht dich noch aus?
Viele Leute würden vielleicht sagen, ach, das ist doch der Pfarrer, der immer so gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist. Da bin ich jetzt nicht der einzige Pfarrer, der gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist. Aber andere würden vielleicht sagen, ach, der hat doch irgendwie so eine starke Beziehung zur Natur. Das sind auf jeden Fall zwei Sachen, die für mich ganz wichtig sind, die auch mit meiner Spiritualität zusammenhängen, die auch natürlich damit zusammenhängen, wie ich als Mensch irgendwo eine Balance finde. Mich macht noch aus, dass ich in Hessen geboren bin. Also ich bin Hesse in Essen. Ich merke immer wieder, ja, zugezogen im Ruhrgebiet. Das ist für mich ein Thema, was mich auch im Leben in Essen-Steele beschäftigt. Ne? Wo ich doch merke, viele Leute sind irgendwie ihr Leben lang hier. Ich bin's nicht. Vielleicht auch ein bisschen typisch Pfarrer.
Kommst du aus dem Hessen, wo man sagt, the Rural Royal Rap Machine?
Die Rural Royal Rap Machine. Ja, ich bin in Wetzlar aufgewachsen und in der Stadt spricht man nicht so viel Dialekt, aber jedes Dorf drumherum hat natürlich seinen eigenen Dialekt. Und die Muttersprache meines Vaters ist auf jeden Fall so ein mittelhessisches Platt. Gestern noch zu meiner Frau gesagt, die übrigens aus Bayern stammt, aber auch in der Stadt aufgewachsen ist, also auch mit in so einem Kontext, wo drumherum die Leute Dialekt sprechen, aber in der Stadt eher nicht, fehlt mir tatsächlich manchmal so ein bisschen im Ruhrgebiet. Also ich finde auch, die Ruhrgebietssprache hat ganz tolle Worte und Eigenschaften, aber hier wird kein Dialekt gesprochen. Und ich finde das immer schön, zu Besuch zu sein in Bayern und dann fange ich an, irgendwie das nachzuahmen, oder zu Besuch zu sein in Hessen und dann fange ich irgendwann an, die Rob-Machine nachzuahmen. Oder den Ferrari F40. Sieht man, dass ich ein Kind der 90er bin. Der Ferrari F40, der war damals eine große Sache. Und ich hatte auch so ein Burago-Auto. Kennst du diese Burago-Autos?
Das sagt mir gar nichts, aber ich habe mal 7 Monate selber in Wetzlar gelebt und ich weiß genau, wovon du da sprichst. Und habe in den ersten Tagen, als ich im Wetzlar-Gießener Raum dann war, aus Hamburg kommt, gedacht, das sind alles Abkömmlinge von amerikanischen GIs oder so.
Ja, stimmt. Für Norddeutsche ist das immer sehr. Ja, genau. Da muss man dann immer mal klarstellen, unser R hat nicht so viel mit dem Amerikanischen zu tun, obwohl wir natürlich schon auch amerikanische.
Gibt es doch bis heute noch einen NATO-Stützpunkt der Amis in Gießen oder so, ne?
Ich habe auch als Kind immer dieses AFM, da gibt es bei uns so ein American Forces Network. Da habe ich die neueste Musik aus Amerika gehört. Und das, ich sage noch mal, Anfang der 90er. Also so alt bin ich nicht. Andere erzählen ja immer von diesen alliierten Radios, die sie in der Nachkriegszeit gehört haben. So alt bin ich nicht. Aber ja, ich bin in Gießen zur Schule gegangen. Da gab es irgendwie eine große amerikanische Kaserne. Aber nochmal zurück zum R. Unser R ist einfach mittelhessisches Platt. Da rollen wir das.
Warum entscheidet sich ein Wetzlarer Bub, eines Tages Pfarrer zu werden? Und vielleicht noch vorweg die Frage, hattest du auch andere Berufswünsche? Oder Vorstellungen, Fantasien? Ja.
Also ich war sehr interessiert auch an anderen Sachen. Zum Beispiel war ich als Schüler mal im Arbeitsamt, damals hieß das ja noch so, und man hat dann irgendwie so eine Prüfung, so einen Fragebogen ausgefüllt für mögliche Ausbildungsberufe oder Studiengänge. Da kam bei mir dann irgendwann die Landschaftsarchitektur ganz weit oben und ich dachte, Mensch, das wäre doch toll, wenn ich irgendwie schöne Parkanlagen oder Gärten entwerfen könnte, aber habe ich dann nicht näher verfolgt. Leute haben mir immer so eine soziale Ader nachgesagt. Dann habe ich Zivildienst gemacht in einer integrativen Kindertagesstätte. Sehr gute 13 Monate waren das. Die haben mir aber auch gezeigt, nee, in die Richtung will ich nicht gehen. Also nicht beruflich, so von den Berufsbildern her, die es da gab. Und ich war immer auch ehrenamtlich in der Kirchengemeinde irgendwie engagiert oder auch eine Zeit lang mal bei den Jesus Freaks, die gab es in Wetzlar, nach Hamburg gab es in Wetzlar da irgendwie auch sehr früh eine ziemlich aktive Gruppe. Also irgendwo spielte das immer eine Rolle. Aber das zum Beruf zu machen, das hat bei mir einige Jahre gedauert. Also erstmal die Schule abgeschlossen, Zivildienst, dann war ich im Ausland, auch mit einem internationalen Missionswerk. Und da irgendwo reifte, ich war zu der Zeit in Südafrika, da reifte für mich der Entschluss, ich gehe jetzt wieder nach Hause, nach Deutschland und ich will gerne sozusagen zurück zu meinen kirchlichen Wurzeln. Mhm. Und da war irgendwie klar, wenn ich in dieser evangelischen Landeskirche, die ich so als meine kirchlichen Wurzeln gesehen habe, wenn ich da gestalten will, wenn ich da aktiv sein will, dann muss ich Theologie studieren. Dann kann ich nämlich Pfarrer werden und dann steht mir da im Grunde alles offen. Ja. Ein bisschen so. Und ich würde sagen, es war damals schon auch ein Berufungsgefühl, aber es war natürlich auch die Frage, was machst du denn jetzt mal für eine Berufsausbildung? Was studierst du denn?
Aber es klingt ein bisschen nach, also das, was ich bislang verstanden habe, es klingt ein bisschen nach einer missionarischen Leidenschaft, missionarischen Überzeugung und dann im Bereich der Kirche ein Amt zu sich erarbeiten, wo man ganz viel Gestaltungsfreiheit hat.
Ja, genau, wo man einerseits
gestaltet. Um seine PS auf die Straße zu kriegen, sozusagen. Ja.
Gestaltungsfreiheit, wobei das habe ich wahrscheinlich damals auch noch nicht so wahrgenommen wie heute, aber vor allem nicht so eine Festlegung auf eine bestimmte Personengruppe. Also ich habe mich damals auch natürlich damit beschäftigt, eine Ausbildung zu machen an einer Bibelschule oder an einer anderen Ausbildungsstätte, wo ich aber immer den Eindruck hatte, das würde mich festlegen, zum Beispiel für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder sowas.
Ja.
Und da war für mich irgendwie klar, nee, Pfarrer, da hast du im Grunde, da kannst du die ganze, mit allen möglichen Menschen innerhalb der Kirche arbeiten, auch auf einer Leitungsebene, aber wie gesagt, so diese Engführung auf eine bestimmte Personengruppe oder so, das hat mich nicht gereizt.
So Stichwort Volkskirche.
Auch, ja. Wobei mir noch am Ende des Studiums nachgesagt wurde, dass man ja so ein bisschen die volkskirchliche Realität bei mir vermissen würde.
Ja.
Weil, wenn man natürlich in unserer Landeskirche aus Wetzlar kommt, dann ist man doch schnell in der Schublade, so zu den ganz Frommen zu gehören. Und da geht es dann nur um die sehr entschiedenen Christen und die Kerngemeinde. Und dann klingt mir das noch im Ohr wie jemand in so einem, ich glaube, es war ein Prüfungsgespräch oder ein Bewerbungsgespräch am Ende des Studiums, jemand sagte, ja, aber die volkskirchliche Realität vermissen wir ein bisschen bei Ihnen, Herr Hoyen.
Aber wenn wir ehrlich sind und in deine Biografie reingucken, dann ist das ja auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt damit zu nahe rücke, aber ein bisschen auch deine Herkunft.
Ja.
Du bist nicht ausschließlich nur Landeskirchler gewesen in deiner Zeit, bevor es dann in die Kirche als Pfarrer ging, sondern du warst CVJMer.
Ja.
Der CVJM in der Gegend von Wetzlar ist ein fromm geprägter CVJM, missionarisch gesinnter CVJM. Und du hast auch eine Zeit lang zum Christustreff in Marburg gehört, der auch eine gewisse oder eine überzeugte missionarische Identität hat. Und von daher hat das alles erstmal seinen Sitz im Leben auch, oder?
Ja, ja, total.
Dass du dieses Feedback gekriegt hast.
Total. Damals war ich. Ich glaube, es war sogar nach dem Vikariat. Das heißt, ich hatte Theologie studiert, ich hatte 2-3 Vierteljahr die praktische Ausbildung im Vikariat genossen und dann sowas gesagt zu kriegen, fand ich heftig. Aber aus heutiger Sicht, klar, muss ich dem zugestehen, dass ich nicht zu Unrecht in dieser Schublade gelandet bin. Ich könnte ja noch einen draufsetzen und noch sagen, dass dieses Missionswerk, mit dem ich in Südafrika war, Jugend mit einer Mission heißt. Und dann weiß man, wie weit ich auch im charismatisch, pfingstkirchlich geprägten Spektrum unterwegs war. Jesus Freaks, habe ich schon gesagt. Ja.
Jetzt reden wir heute über das Gesangbuch.
Jetzt reden wir heute über das Gesangbuch und ich merke, für mich ist das natürlich wirklich ein weiter Bogen. In dieser Schublade.
Nochmal, um das besser nachzuschärfen und nochmal der Versuch, es auf den Punkt zu kriegen für mich. an diesem Tag X, wo du in Wetzlar gestartet bist, Pfarrer zu werden, in das lange, lange Theologiestudium der Landeskirche einzutreten, was war, als du dich vor Gott hast stehen sehen oder vor Jesus hast stehen sehen, was war dein Selbstbild? Was war dein Sendungsbild? Was war dein Losgehbild? Sinngemäß, hier bin ich Herr, ich gehe jetzt los, um...
Ich habe schon wieder Befürchtungen, dass ich ganz tief in dieser Schublade lande, die mir seit langem persönlich zu eng ist und in der ich mich gar nicht mehr zu Hause fühle.
Du darfst dich gegen Ende der Sendung da gerne rauswinden. Genau,
ja, bitte an die Zuhörerinnen, bitte bleiben Sie dran, damit Sie auch noch hören. Weil das, wovon wir jetzt reden, ja, ich will aber auf deine Frage antworten.
Ja, aber wir wollen ja den Werdegang nachvollziehen.
Genau,
dann brauchen
der
wir
Werdegang,
diesen Punkt.
Der Werdegang, pass auf. Wir schreiben das Jahr 2001. Ich stehe nicht in Wetzlar, sondern in Jeffreys Bay, einem kleinen, ganz wunderbaren Ort in der Western Cape Province.
Off South Africa. South Africa, right.
Ah, ein ganz toller Surfer-Spot, herrlich. So, und da treffe ich diese Entscheidung oder da reift in mir diese Gewissheit, so, das ist der richtige Weg. Du gehst jetzt nach Deutschland, du schreibst dich an einer Uni ein, Theologie zu studieren, du meldest dich bei der evangelischen Kirche im Rheinland, weil du möchtest gerne Pfarrer werden. Und deine Frage, um was zu tun, ich würde aus heutiger Sicht sagen, wahrscheinlich mit einem gehörigen Portion Selbstüberschätzung, hätte ich damals gesagt, um in dieser Kirche wahrscheinlich hätte ich sogar gesagt, um dieser Kirche wieder auf den richtigen Weg zu helfen, sozusagen.
Mhm.
Missionarisch, evangelistisch, Menschen zu helfen. Missionarischer Gemeindeaufbau, das war ja damals noch ein ganz großes Stichwort, höre ich heute weniger von, aber das war was, glaube ich, wo ich immer dachte, ja, das will ich dann machen. Und irgendwie so ganz fromm sein in dieser ja viel zu liberalen und von ihrer Theologie her total verwässerten Kirche, die auch gar nichts vom Heiligen Geist so richtig weiß und trotzdem Pfingsten feiert, ne? Also das war schon so eine sehr aufgepumptes Sendungsbewusstsein nach dem Motto, wir gehen jetzt zurück in unsere Kirchen zu Hause. Die anderen kamen ja teilweise aus ganz anderen Ländern, anderen Kontexten, aber alle haben das wahrscheinlich so ähnlich empfunden. Wir werden jetzt hier so richtig heiß gemacht, so bei Jugend mit einer Mission, und dann gehen wir zurück und dann Erweckung am besten.
Macht die Kirche mit einer Mission. Und vermutlich hast du festgestellt, wie manch andere es auch schon festgestellt hat, die Landeskirche hat unbedingt auf dich gewartet.
Ja, also... Die Landeskirche hat unbedingt auf mich gewartet. Ja, die Landeskirche, naja, die Landeskirche hat halt einen Brief von mir gekriegt und gesagt, sie möchten sich auf die Liste der rheinischen Theologiestudierenden setzen lassen. Vielen Dank, jetzt sind sie drauf. Bitte beachten Sie in Zukunft, die nötigen Praktika zu machen und die Beratungsgespräche für Theologiestudierende wahrzunehmen. Und dann ging es an der Uni erstmal los. Ne? Dann hört man ja von der Landeskirche erstmal nicht so viel. Man hat ja erstmal das erste Examen anzusteuern und dafür mindestens 12 Semester zu studieren.
Es wurde dröge, technisch, universitär.
Es wurde universitär. Das war für mich auch anfangs mit dem Hintergrund, aus dem ich da kam, eine ganz schöne Herausforderung.
Ja.
Aber es war auch, du hast eben schon gesagt, Christustreff Marburg. Das war für mich natürlich auch eine Brücke. Da habe ich dadurch eine Gemeinde erlebt, in der ja auch eine Reihe von Leuten aktiv waren, die selbst Pfarrerinnen, Pfarrer waren oder an der Uni Theologie studiert hatten und jetzt dann so in diesem, ich sag mal einfach pauschal frommen Spektrum der Landeskirche oder an den Rändern der Landeskirche oder zumindest in gutem Kontakt mit der Landeskirche tätig waren. Und das war für mich eine wichtige Brücke, dann da so den Einstieg zu finden. Und auch meine Heimatgemeinde in Wetzlar. Ich kam ja dann aus Südafrika zurück, bin nach Marburg gezogen und konnte von dort aus auch nochmal nach Wetzlar pendeln und wirklich vor Ort quasi Basisarbeit auch da machen und gesagt, komm, wir machen mal hier so eine Art Lobpreisgottesdienst. Ich war da so ein bisschen so Worship-Leader-mäßig unterwegs, auch gestärkt von Jugend mit einer Mission. Genau, das war dann so für mich der Übergang und habe mich dann so peu à peu in diesen... Ja, in diesen Kontext wieder eingefunden.
Ja, Ich würde noch gerne einen Augenblick genau in der Welt bleiben, aus der du dich herauswinden möchtest.
Wann darf ich endlich sagen, wie ich heute bin?
Ja, genau. Wir haben noch ein paar Sendeminuten. Ja, ja, ja.
Bitte dranbleiben.
In der Zeit haben wir uns in Anführungsstrichen kennengelernt. Das weißt du nicht, denn ich war in der Zeit Christustreff Marburg Gottesdienstbesucher. Und eines Tages fiel mir ein Gitarre schwingender junger Mann auf, der vorne stand, ganz weit vorne. Weiter vorne ging nicht.
Auf so einem Podest sogar durfte man als Lobpreisleiter stehen am Mikrofon.
Und mit geschlossenen Augen strahlte mit seiner Gitarre dem Gebet und dem Worship eins war. Du warst total into the Gebet and the Music, so schien es zumindest.
Ja, ja, ist auch so gewesen, ja.
Und das war Johannes Heun damals. Würdest du das heute noch machen?
Ob ich das heute machen würde, ich weiß nicht. Die Podcast-Hörerin, wenn die jetzt mein Grinsen sehen könnten, ich reise gerade zurück in meine eigenen Geschichte. Ich sehe mich vor, ja, ich sehe das auch.
Wie war dein...
Das war für mich sehr, sehr wichtig über viele Jahre. Also
wie war dein deine Glaubensidentität? Wie hast du dich vor Gott in diesen, sagen wir mal, Augenblick gesehen? Da warst du zurückgekehrt nach Deutschland, Theologiestudent geworden, in dieser Gemeinde beheimatet, hattest deine Rolle dort als Worship-Leiter. Wie war dein Stand vor Gott, sage ich mal? Wie hast du den empfunden?
Ich glaube, ist ja jetzt alles irgendwie 20 Jahre schon her, aber ich würde sagen, mein Stand vor Gott in der Zeit, ich hatte das Gefühl, ich bin in meiner Berufung so. Also ich wollte gerne mich in der Gemeinde engagieren, ich habe gerne Musik gemacht, ich konnte dort, mir wurden dort irgendwie sehr schnell Türen geöffnet, dadurch, dass ich einen gewissen Dr. Guido Baltes irgendwie schon vorher kannte. Manche Zuhörer werden ihn vielleicht kennen als jemanden, der in Deutschland Lobpreisbewegung irgendwie viel gemacht hat, Bücher geschrieben und Schulungen und sonst wie was alles gemacht hat. Den kannte ich schon vorher, weil der mal Vikar in meiner Wetzlarer Heimatgemeinde gewesen war. So, als der dann mitkriegte, ich komme nach Marburg, hat er gesagt, ja, komm in Christustreff. Und so durfte ich relativ schnell in den Christustreff-Gottesdiensten dann da vorne Lobpreis leiten.
Bist die Gitarrenkarriere hochgefallen?
Ich bin, ja, sicherlich war das in der Gemeinde auch so, dass manche gesagt haben, wer ist der denn? Und jetzt darf der plötzlich schon da vorne stehen. Für mich war das toll natürlich, weil das so eine Kontinuität ermöglicht hat. Das war das, was ich irgendwie bei Jugend mit einer Mission stärker gemacht hatte. Ich hatte dann noch eine tolle Zeit in Südafrika, wirklich so eine spezielle Lobpreisleiter, Worshipleiter, Schule besucht. Das war für mich super. Und wie ich mich vor Gott gesehen habe, ja, als...
In deiner Berufung, hast du schon gesagt.
Genau, genau, ja.
Und das passte alles zusammen.
Ja, das passte sehr gut zusammen. The sea it swells like a sore hair and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed and the day it is breaking. On rainy days we go swimming out, on rainy days swimming in the sand, on rainy days we'd go swimming out.
Jetzt auf die Reise durch dein Theologiestudium gehen wollen, brauchen wir einmal den Abgleich zur heutigen Zeit. Da hatte ich dich eben unterbrochen. Ich stelle die Frage nochmal. Könntest du heute, und das ist jetzt erstmal die Bitte um eine kurze Antwort, würdest du das heute so auch sehen? Würdest du dich heute so auch beschreiben, dich vor Gott auch so stehend sehen, auch in diese Gitarren-Worship-Gebetsleiter-Rolle nochmal gehen, etc. pp. Könntest du das heute genauso umsetzen? Erstmal eine kurze Antwort.
Ich hatte mir sowieso vorgenommen, kurze Antworten zu geben, aber ich muss nochmal zurückfragen. Heute, ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
Machst du das als Pfarrer heute auch noch?
Ach so. Nee, da von dieser Rolle sozusagen den Lobpreis zu leiten, da habe ich mich in den letzten Jahren zunehmend von verabschiedet, weil ich jetzt natürlich auch dann in einer Gemeinde arbeite, die andere Musiker hat, ne? Und ich leite den Gottesdienst, aber ich habe nicht mehr die Gitarre in der Hand. Ich leite sicherlich immer noch, wenn ich die Liturgie leite im Gottesdienst, das mit einer ähnlichen Haltung so. Wenn ich ein Gebet spreche im Gottesdienst, dann ist das ja immer noch eine ähnliche Rolle. Aber ich habe natürlich heute ein viel stärkeres Bild von dem Pluralismus, von den unterschiedlichen Formen, in denen die Menschen sich vor Gott sammeln im Gebet oder so. Das.
Klingt da so ein bisschen an, dass du, wenn du zurückblickst, denkst, dass mit dem, was wir skizziert haben über deine 2001er Zeit, dass das gewissermaßen auch eine Engführung darstellt, dass viele Menschen da eben dann in solcherlei Gottesdiensten und Gebetsveranstaltungen nicht vorkommen, ausgeschlossen werden. Würdest du das denken?
Absolut. Das macht, glaube ich, einen ganz, ganz, ganz großen Unterschied für mich. Ich lebe jetzt sehr, sehr stark in dem Bewusstsein und feiere sehr, sehr stark in dem Bewusstsein Gottesdienst, dass wir da nur ein ganz kleines Häuflein sind von Menschen. Und damals war wahrscheinlich die Perspektive, wir feiern hier so tolle Gottesdienste, wir haben so einen tollen Lobpreis, hier muss im Grunde jeder, muss hier hin. Und es war auch, glaube ich, eine Art von Selbstüberschätzung zu denken, dass wir sind die Kirche oder wir sind da, wo Kirche insgesamt hin muss.
Das war ja damals auch relativ leicht, ne? Also ja. Donnerstagabend für Donnerstagabend war die obere Pfarrkirche in Marburg gefüllt mit 400 Leuten.
Ja.
Tolle Atmosphäre, wirklich auch gute Gottesdienste. Mhm. Man hat sich wohlgefühlt, die Musik war toll, muss man wirklich sagen.
Ja.
Und gleichzeitig war sie aber auch geerdet. Sie war nicht das, was, lehne ich mich mal kurz aus dem Fenster, wenn ich in neue Gemeindeformen wie Hillsong und Co. reingucke, dann ist mir die Musik zu ungeerdet. Mhm. Die ist zu professionell eigentlich und auch zu laut.
Mhm.
Abgesehen davon, dass sie nicht mein Geschmack ist, aber das ist ja dann nochmal eine andere Frage.
Ja, es war auch, ich finde auch wenn ich mich heute relativ weit entfernt habe davon, aber ich denke immer noch, das, was ich da vorgefunden habe, man hatte halt auch eine Wertschätzung für akademische Theologie, man hatte insgesamt eine Wertschätzung für wissenschaftliche Forschung. So, da waren auch viele Mediziner, Naturwissenschaftler und so. Also diese Studentengemeindeprägung, das hat für mich einen Unterschied gemacht. Ich hab in die andere Richtung auch Erfahrungen gemacht mit sowas wie ICF, International Christian Fellowship, ne, startete damals in Deutschland auch schon. Und ich bin da Leuten begegnet, die hatten damals ICF Nürnberg gegründet und sagten mir, was? Du gehst jetzt an die Uni Theologie studieren? So ein Quatsch, komm doch zu uns. Wir bauen Kirche. So, und das war möglicherweise für mich auch schon so ein Bruch, wo ich gemerkt habe, nee, da komme ich nicht mit. Aber ja, Christus trifft Marburg war eine Brücke, habe ich ja eben schon gesagt. Da ging beides. Ne?
Und noch einmal ins Heute gefragt, wenn du heute Gottesdienste leitest, dann stehst du ja im selben Moment, wo du vor deiner Gemeinde stehst, immer auch vor Gott. Welches Bewusstsein hast du da in deiner Rolle als Pfarrer im Stehen vor Gott? Welchen vielleicht Unterschied gibt es auch zu der damaligen Zeit? Und ich glaube, dann sind wir bereit, in den Mittelteil zu gehen.
Welches Bewusstsein habe ich so in meiner Rolle? Ja. Also ich glaube, wie gesagt, es ist noch ein ähnliches Bewusstsein, so eine Feier zu leiten oder ein Ritual oder ein Gebet zu sprechen. in der Hoffnung, dass andere sich darin wiederfinden können, andere sich darin bergen können, andere ihre persönlichen Erfahrungen da mit reinlegen können. Was ich mir zum Beispiel, wo ich zum Beispiel so eine Kontinuität sehe, es gab ja in diesen Lobpreiszeiten mit Liedern und so, gab es ja oft so einen Teil, wo man gesagt hat, so und jetzt mal Stille. Mhm. Ich finde das ganz schön, wenn ich das auch bei Kolleginnen, habe ich jetzt neulich wieder bei meiner Kollegin erlebt, es gibt ein Gebet in der Eingangsliturgie unseres Gottesdienstes und das führt in die Stille. Mhm. So, da merke ich, da ist doch eine ähnliche Dynamik immer noch. Und ja,
soll ich mal sagen, was bei mir ankommt?
Ja, sag mal.
Als Antwort, bei mir kommt an, der Missionar wurde zum Priester.
Der Missionar wurde zum Priester, ja.
So stellt sich das mir gerade dar.
Ja, wir haben noch gar nicht so sehr über den Missionar gesprochen, aber ich bin weniger in dem Bewusstsein unterwegs, dass ich Leute irgendwo hinführe zu einem bestimmten Verhältnis zu Gott oder so. Oder dass ich Leuten in Worten sage, wie sie jetzt bitte glauben sollen, sondern dass ich vielmehr viel offener Räume schaffen möchte, wo Leute da ihre eigenen Worte für finden.
Und wie ist das passiert? Jetzt sind wir bereit für den Mittelteil. Welche Entdeckung hast du gemacht? Welche Dinge haben Veränderungen bei dir ausgelöst? Welche Selbstgespräche haben stattgefunden? Welchen veränderten Blick hast du vielleicht auf biblische Botschaft bekommen? Und.
Ja, also diese Zeit, von der wir eben gesprochen haben, die war, glaube ich, für mich noch relativ stark davon geprägt, dass es bestimmte Glaubensaussagen gibt, die man bejahen muss, damit man okay ist mit Gott. Also da gibt es irgendwie Glaubensbekenntnisse, irgendwie die Basis, die eine Basis bilden. Und die muss man irgendwie für sich bejahen und möglichst Wort für Wort irgendwie sagen, was Jesus Christus dir bedeutet und was er für dich am Kreuz getan hat und so weiter. Und dann bist du okay, dann bist du irgendwie im richtigen Spektrum des christlichen Glaubens. Dann nennst du dich nicht nur Christ, sondern dann bist du es wirklich so. Und obwohl ich absolut ein Mensch der Worte bin und Sprache liebe und auch deshalb Theologie studiert habe, weil ich da so eine Neigung zu hatte, merke ich heute, dass irgendwie die Wortwahl, die richtige Wortwahl oder übereinzustimmen in der Wortwahl für mich gar nicht mehr wesentlich ist. Dass ich darüber auch gar nicht mehr streiten möchte. Was habe ich Diskussionen geführt, weil ich auch mit so großen Worten, mit so großen Ansprüchen kam, dass Leute gesagt haben, Moment mal, so, und ich das dann verteidigt habe und so alles.
Beschreibst du gerade gewissermaßen den Charakter der Offenheit der Landeskirche?
Ich ahne, dass wirklich tatsächlich diese Kirche in ihrer ganzen Pluralität, also unsere rheinische Landeskirche, dass ich mich in der wahrscheinlich nie so zu Hause gefühlt habe wie jetzt. Ich habe früher gesagt, das ist ein ganz weites Dach und da darf auch ich als super Frommer drunter was gestalten. Ne? Mhm. Also ich habe mich schon am Rand gesehen dieser Landeskirche, aber es gab ja auch uns irgendwie ganz missionarische. So, jetzt habe ich das Gefühl, mir geht es gar nicht mehr darum, dass ich selber da irgendwo am Rand stehe und da auch so ein Dach habe, sondern ich sehe doch durch die Arbeit der letzten 10, 15 Jahre, wie unterschiedlich die Menschen sind und dass das gut ist und dass wir uns nicht irgendwo unter diesem großen Dach um die richtigen Formulierungen streiten müssen. Und ja, also ich glaube, ich integriere, glaube ich, in meinen Glauben, in meine Theologie viel mehr, als dass ich exkludiere. Früher ging es mir eher auch um kleinere Grüppchen, die sich nochmal besonders verbunden gefühlt haben. Ne? Mhm. So wie, weiß ich nicht, die charismatische Erweckung in der Landeskirche oder diejenigen, die missionarischen Gemeindeaufbau machen oder diejenigen, die Evangelisation betreiben und das sogar in der Landeskirche. Das fand ich damals toll. Ne? Mhm. Und darum geht es mir heute nicht mehr.
Worum geht es dir denn heute?
Heute geht es mir darum, dass wir aus diesem ganzen Grüppchen, die wir da gebildet haben, rauskommen. Manche dieser Grüppchen gibt es ja auch gar nicht mehr. Die sterben irgendwie aus.
Naja, oder gründen halt anderswo Kirche.
Oder
zum Beispiel im ICF Nürnberg, wie du selber gesagt hast.
Oder wandern aus, genau. Ja. Also es sind ja oft auch irgendwo moralische Fragen, Fragen der Lebensführung, die dann solche Trennlinien markieren. Mhm. Es ist auch was, mit dem ich mich in dieser Art und Weise schon lange nicht mehr aufgehalten habe und aufhalten möchte und ganz dankbar dafür bin, dass ich nicht mehr in diesen Grabenkämpfen stecke, in denen ich früher sicher mit einer gewissen Leidenschaft mich auch engagiert habe.
Kriegst du das auf 3,5 Sätze reduziert, was da in den Jahren deiner Ausbildung, bis du dann letztendlich Pfarrer wurdest, passiert ist?
Auf 3,5 Sätze sicherlich nicht. Ich denke gerade, ich muss mich mal hinsetzen und das mal aufschreiben, damit ich das für den nächsten Podcast auf ein paar Sätze bringen kann. Ne? Und es war sicherlich auch nicht nur die Ausbildungsjahre.
Wir können ja mal ein paar prominente Stichpunkte durchgehen. Hat sich dein Bibelverständnis geändert?
Ja, also gerade noch mal irgendwie in den letzten Jahren ist mir persönlich zum Beispiel wichtig geworden, es gab Menschen, die haben an Gott geglaubt, bevor sie überhaupt schreiben konnten oder lesen konnten. Mhm.
Das kann also nichts mit der Bibel zu tun gehabt haben, meinst du?
Ja,
also oder mit dem eigenen Bibel lesen.
Ja, ja, also so eine Perspektive, die weit, ich sag mal, wenn ich in die Menschheitsgeschichte gucke, natürlich ist Schrift und heilige Texte für uns ganz entscheidend, auch bis heute. Ich möchte die Bedeutung nicht relativieren. Aber sie ordnet, ja, oder vielleicht doch historisch relativiert sich's ja dann doch, ne? Wenn man überlegt, es gab Menschen, die hatten ein Gefühl für das Unendliche, bevor sie überhaupt heilige Texte in irgendwelche Tafeln geritzt haben, ne? Bevor überhaupt die Menschen angefangen haben, eine Schrift zu entwickeln, gab es das ja schon. Und letztlich, wenn ich die Bibel lese, fängt mit der Schöpfungsgeschichte an, die schlägt ja auch diesen weiten Bogen. Die spricht ja von einem Bund Gottes mit den Menschen, bevor diese Menschen angefangen haben zu schreiben. Und das heißt, das spielt zum Beispiel für mich eine Rolle, dass ich sagen würde, ja, wahrscheinlich ist die Natur, die ich als Christ Schöpfung Gottes nenne, wahrscheinlich ist das ja schon ein Testament, was es vor dem, was wir Altes Testament nennen, gab. Ne? Also
was ist deiner Meinung nach deswegen den Menschen zu vermitteln? Weil als Pfarrer hast du auch eine Vermittlung, hast du ja auch eine Vermittlungsaufgabe.
Ja, das kommt dann drauf an, mit wem ich spreche. Ne? Also ich früher hätte ich immer Leuten gesagt, die Bibel ist das Allerentscheidendste und hatte null Verständnis dafür, wenn Leute gesagt haben, es gibt doch auch andere heilige Texte oder so. Heute würde ich sagen, ja, die Bibel ist das Beste, was wir haben an Texten, aber es gibt noch mehr. Es gibt ja auch Dinge, die sich in Worten gar nicht ausdrücken lassen. Selbst in den wunderbarsten biblischen Texten lässt sich das Geheimnis Gottes nicht fassen. So.
Muss sich das mehr, was es auch noch gibt, dennoch deiner Meinung nach an Jesus Christus ausrichten?
Ja, absolut. An Jesus Christus, also daran will ich nichts abschwächen.
Also eine solche Äußerung, wie du sie als vorletztes gebracht hast, wechselt nicht eine Christozentrizität aus?
Nee, gar nicht. Also ohne Christus.
Ist das der Vorbehalt, den du als Pfarrer von frömmeren Menschen öfters gewohnt bist? Ist das die Anfrage, die du vor 20 Jahren selber gehabt hast an diese Kirche?
Ja, das ist das Spannende. Ich erzähle mal, um es ein bisschen konkreter zu machen. Ich habe letzte Woche einen Brief bekommen, ne, von einem Bruder, interessanterweise aus Hamburg, aber so, schrieb mir einen vierseitigen Brief.
Von einem Bruder im Herrn.
Von einem Bruder im Herrn, ja. Der sagt, er ist schon irgendwie lange im Dienst und
ein Pastorenkollege.
Pastorenkollege aus seiner. Ich will jetzt nicht irgendwie jemanden bloßstellen oder in irgendeine Ecke stellen, aber anhand seiner E-Mail-Adresse konnte ich dann nachvollziehen, aus welchem Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden er irgendwie tätig ist. So, und er schrieb mir, ich möchte Sie gar nicht.
Großbereich Kirche.
Mir geht es gar nicht um Kritik oder so, aber ich habe es auf dem Herzen, auch Geschwister in der Landeskirche anzusprechen und sie zu ermutigen, dass wir gemeinsam was gegen den geistlichen Verfall in unserem Land tun. Und dann kriege ich auf vier Seiten nochmal schön schwarz auf weiß genau dieselben Dinge, wo ich denke, ja witzig, das hätte ich früher wahrscheinlich ganz ähnlich selber gesehen und heute passt es nicht mehr zu meiner Perspektive, weil diese Engführung an manchen Stellen sich für mich nicht bewährt hat.
Das trifft sich gut, weil als nächste Frage hatte ich nämlich auf der Zunge, stell dir vor, ein Johannes Heun von vor 20 Jahren tritt heute in dein Leben und will in deiner Gemeinde Kirche reformieren wie du vor 20 Jahren.
Ja.
Was würdest du dem sagen?
Hätte der
eine Mitgestaltungsmöglichkeit in deiner Gemeinde unter dir, neben dir?
Ja. Ja, ich glaube aufgrund meiner Geschichte, dass ich immer noch sozusagen ein offenes Ohr hätte und mich ja auch. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht auf der anderen Seite vom Pferd falle und den Leuten sage, boah, geh mir weg, ich kann es nicht mehr hören und du bist völlig auf dem Holzweg. Aber ich glaube, ich würde dann schon sagen, ja, schön, dass sie sich engagieren wollen, aber ich glaube, ich würde schon das Gespräch suchen und gucken, welche Sensibilität bei diesen Menschen irgendwie da ist, auch für die Begrenztheit seines eigenen Denkens, seiner eigenen Theologie. Und wenn jetzt ein junger Mensch zu mir kommen würde, von dem würde ich da vielleicht nicht ganz so viel erwarten, weil ich ja selber weiß, wie, mit welchen Scheuklappen im Grunde und mit welcher Engführung in meinem Denken, in meiner Theologie ich da irgendwie unterwegs war. Ja.
Stichwort Scheuklappen, was ist denn die Engführung der Johannes Heuns von vor 20 Jahren oder der Max Mustermanns von heute?
Ja, also die Engführung. Ach, wir hatten es eben, ja, die Engführung wäre zum Beispiel man redet ja ganz gerne davon, wie man Gott erlebt, ne? Und wie der Heilige Geist wirkt. Und man hat aber dann eine bestimmte Vorstellung davon. Und man kann es auch nur dort wahrnehmen, wo es zur eigenen Vorstellung passt. Also diese Brillen, die man trägt, die Wahrnehmung filtern, Da bin ich damals nicht über die Grenzen hinausgekommen. Jetzt habe ich diesen Brief bekommen und ich kann herauslesen, dass der Bruder über 80 Jahre alt ist. Und dann denke ich mir, wenn er mit über 80 noch nicht gemerkt hat, wie sehr seine eigenen Grundannahmen seine Wahrnehmung prägen, dann weiß ich nicht, ob ich noch so richtig, ob da noch was geht, ne? Aber
das Interessante ist ja, dass die 1 Million Seiten der Bibel diese Diskussion selber auch abbilden, ne? Also mir kommt so spontan, dass das Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du sollst dir kein Bildnis machen. Jetzt werde ich unsicher, wie es weitergeht, Wort für Wort. Aber du sollst dir unter anderem kein Bildnis machen von mir, spricht der Herr. Wäre mal so eine Stelle, die mir einfällt. Jesus, der im ständigen, nennen wir es mal, Austausch stand mit Schriftgelehrten, Sadduzäern, Pharisäern über ihre Annahme, die sie von Gott hatten. Also es ist eigentlich keine Diskussion, die sich von einem innerbiblischen an einen außerbiblischen richtet. Also wenn man jetzt mit Schubladen hantieren wollte, du der Außerbiblische und der fromme Bruder aus Hamburg der Innerbiblische oder der Johannes Horn von vor 20 Jahren der Innerbiblische. Ja. Sondern es ist eine in der Bibel bleibende Diskussion. Ne? Ja. Wie konkret können wir Gott festlegen? Ne?
Ja.
Und wenn ich diesen Gedanken nochmal weiterführen kann, also Paulus schreibt auch am Anfang des ersten Korintherbriefes, dass die Weisheit Gottes wieder der Weisheit der Menschen steht und dass das, was am Kreuz passiert ist, über das wir so selbstverständlich als Christen reden, dass es passiert ist und vielleicht auch noch mit welcher Bedeutung es geschehen ist, aus welcher Begründung heraus es geschehen musste. Es wäre doch nichts gewesen, auf das irgendjemand gekommen wäre, dass eventuell der Weltenverlauf auf den Kopf gestellt werden könnte durch so eine Tat.
Ja, ich finde das was unfassbar Wertvolles an unserer Bibel, an unserer Heiligen Schrift, dass sie so einen langen Entstehungszeitraum hat und dass man deshalb eben innerhalb der Bibel schon diese Veränderungen, diese Diskussionen, diese Erweiterung sieht. Oder man kann natürlich auch sehen, dass es Phasen gab, in denen das dann auch wieder eng geführt wurde und man eine Theologie dann, weiß ich nicht, auf bestimmte, auch vielleicht nationale Themen konzentriert hat und dann ging es nur noch rund um den Zion und nicht mehr um die ganze Welt und so. Aber das finde ich total spannend und ich lese auch das Neue Testament so, die Evangelien und auch Paulus, dass es da wieder sehr weit geöffnet wird, sehr weit, dass es eben nicht nur um einen heiligen Berg geht, sondern um den ganzen Planeten. Auch wenn man damals eine ganz andere Vorstellung davon hatte, wie dieser Planet aussieht und wo er sich befindet. Und ich denke ja heute, es muss noch drüber hinausgehen. Und ich sehe das schon angelegt in den biblischen Texten. Ich sehe die offen dafür. Auch eine heutige Sicht, wo wir wissen, es dreht sich nicht alles um uns. Die Sonne dreht sich eben nicht um die Erde und diese Sonne ist nicht die einzige Sonne. So, das ist ja Wahnsinn, ne? Wie...
Das hilft mir, das Motiv, vielleicht für den letzten thematischen Komplex in unserem Gespräch. In den Krisenzeiten meines Lebens, und du weißt, ich bin ja selber ein missionarischer Überzeugungstäter mit all dem, was ich so mache und was wir auch bei Wunderwerke machen. In all den Krisenzeiten meines Lebens habe ich mich in keiner anderen Kirche so gut aufgehoben und von einzelnen Protagonisten dieser Kirche verstanden und begleitet gewusst, wie in der Landeskirche. Mhm. Steht und fällt das zusammen? Mhm. Das ist eine relativ suggestive Frage, aber ich würde das gerne noch mal 3,5 Minuten mir angucken wollen mit dir. Steht und fällt das zusammen? Diese Form der Weite, diese Form der Selbstannahme, es dreht sich nicht alles um mich und ich habe nicht der Weisheit letzter Schluss in der Hand. Mhm. Der Umgang mit Menschen in Krisen, in Schwächezeiten.
Mhm. Ja, ich glaube, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, da ist diese kirchliche Organisation, von der wir jetzt sprechen, beispielsweise Evangelische Kirche im Rheinland als eine Landeskirche, da ist die besser als andere. Aber sie hat, denke ich, in dieser Weite... das hat, glaube ich, den Vorteil, dass man nicht, sobald man bestimmte Glaubenssätze nicht mehr von ganzem Herzen bejahen kann oder sobald man persönliche Krisen erlebt, sobald man nicht von seinem Lebenswandel her dem entspricht, was die Mehrheit vorzugeben scheint, dass man da nicht irgendwie hinten runterfällt. Was für mich persönlich, schwelge nochmal in Erinnerungen, aber was für mich persönlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, schon im Theologiestudium zu sehen, dass alle Theologie biografisch geprägt ist. Ich glaube, es war eine feministische Theologin in einem Pro-Seminar, die uns da so einen Text gegeben hat. Ich weiß wirklich noch, also da war ich damals, habe ich das vielleicht noch nicht so stark gesehen wie heute, aber es gehört zu den Sternstunden meines Studiums, schon in den ersten Semestern, als mir das so klar wurde. Und zu lesen von einem Theologieprofessor, zu lesen, warum alle Theologie immer biografisch geprägt ist. So. Das ist total wesentlich. Also wir müssen unsere eigene Geschichte und unser Reden von Gott, unsere Vorstellungen von Gott und dass das immer miteinander zusammenhängt, das muss man behalten. Und ich glaube, das ist schon was sehr stark in der DNA der evangelischen Landeskirchen in Deutschland angekommen ist. Und das ermöglicht natürlich eine gewisse Sensibilität für Menschen in einer Krise. Man sagt, okay, das, was du jetzt da gerade erlebst, das macht natürlich was mit deinem Glauben. Und dafür habe ich erstmal grundsätzlich Verständnis. Mhm.
Hat dich dein Weg was gekostet? Vermisst du was von früher?
Im Moment würde ich sagen, nein. Im Moment bin ich an dem Punkt, wo ich auch neue Formen von Gemeinschaft gefunden habe, neue Formen von Gebet, neue Formen, die Bibel zu lesen, die mir irgendwie gut tun. Und ja.
Und guckt der missionarische Johannes, der Überzeugungstäter von damals, heute noch manchmal aus dir raus?
Ich würde fast sagen, nein. Also manchmal habe ich den habe ich vielleicht verloren und trauere ihm aber gar nicht so nach. Aber ich hoffe schon und ich denke, ich habe mir das bewahrt, dass ich eine Hoffnung habe. Eine Hoffnung für die sich heute eben vielleicht nicht mehr so sehr auf ein persönliches Seelenheil von mir selber oder einzelnen Menschen beschränkt, sondern die das integriert in die, ja, und sieht als eine Hoffnung, die Gott für seine Welt hat. Und da bin ich ein Teil davon und du auch und alles andere, was lebt, auch. Und alle anderen Planeten und Sterne in diesem Universum auch. So. Und das ist natürlich eine Kontinuität zu dem Johannes von damals, der ja gesagt hat, ihr müsst ja auch zu Gott finden, weil es ist für mich die Quelle der Hoffnung.
Letzte Frage. Mhm. Wenn du Pfarrer in Rente bist, 67, 69, 71, 75, 80 Jahre alt bist, kannst du dir vorstellen, dass du auch eines Tages einen Brief schreibst? Vielleicht an einen Pastorenkollegen aus dem Pfingstkirchlichen Bund?
Dass ich eines Tages einen Brief schreibe, weil ich so sehr auf dem Herzen habe, nochmal meine Perspektive weiterzugeben. Ja. Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde keine Briefe schreiben. Ich würde auch keine Texte in irgendeiner Art von Internet, die es dann gibt, veröffentlichen. Ich würde, glaube ich, eher das Gespräch suchen. Ich wäre, glaube ich, eher derjenige, der sagt, ich habe jetzt Zeit und wenn du mit mir reden willst, gerne. Und dann wäre ich aber, glaube ich, weniger darauf bedacht, meine Sicht weiterzugeben als ein echtes Gespräch, also einen echten Dialog und ein Zuhören und ein Fragen stellen wäre mir, glaube ich, wichtiger, als in meinem Brief nochmal zu sagen, was ich schon immer wichtig fand.
Ach du Schreck, wie vorbildlich.
Ja, tut mir leid, das ist jetzt aber natürlich völlig spekulativ. Mensch, das sind ja noch für mich noch 25 Jahre in die Zukunft gefragt hier.
Bis du 80 bist.
Das wäre noch ein bisschen weiter, ja.
Danke, Johannes, dass du zu Gast warst bei Wunderwerke Skype und so einen tiefen Einblick hast gewähren lassen und Rede und Antwort standst.
Ja.
Du gehst jetzt in ein Wochenende, so viel können wir verraten, und hast wahrscheinlich einen Gottesdienst wieder vor dir.
Ja, morgen eine Hochzeit und das wird der Gottesdienst des Wochenendes, die Hochzeit morgen Nachmittag.
Und Sonntag bist du frei?
Sonntag bin ich mal frei, da ist einer unserer Prädikanten in der Friedenskirche dran.
Dann wünsche ich dir für einen Pfarrer wahrscheinlich ein relativ freies unbeschwertes Wochenende. Genieß es mit deiner Familie. Nimm liebe Grüße mit.
Ja, danke schön.
Alles, alles Gute. Gottes Segen für deinen Dienst.
Danke, danke.
Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich mich einladen durfte. Und alles Gute auch für dich und Wunderwerke.
Vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören bei Wunderwerke Skype. Das war's für heute. Wir melden uns voraussichtlich in 2 bis 3 Wochen wieder mit der nächsten Folge. Bleibt uns gewogen und wie immer gilt, wenn du uns unterstützen magst und kannst in dem, was wir tun, mit unserem Podcast, aber auch mit unseren weiteren Arbeitsbereichen, dann wirf etwas ein in das digitale Kollektenkörbchen, das du findest unter wunder-werke.de/spenden. Nur auf diese Art und Weise kann Wunderwerke tätig sein und seine Arbeit leisten. Hilf uns, wenn du kannst und wenn du magst. Auf Wiederhören.